Schön, heute Morgen hier bei euch zu sein. Ich kann es auch wirklich empfehlen, was der Gunnar gerade gesagt hat, auch mal da mal mitzufahren zu so einem Segelturn. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir hier Gottesdienst feiern. Ich möchte am Anfang auch noch mal einmal beten. Jesus, danke dafür, dass du so sehr gut bist. Und Jesus, ich freue mich heute auf diesen Tag. Ich freue mich auf das, was du vorbereitet hast, auf die Geschenke und die Segnungen, die du für mich vorbereitet hast. Und ich freue mich darauf, auch ein bisschen was davon weitergeben zu können an andere Leute. Amen. Wir haben gerade eine Themenreihe mit der Überschrift Werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder ist ein Ausschnitt aus einem Zitat von Jesus, der hat das gesagt. Und ich hoffe, dass ihr das auch schon mitbekommen habt, dass wir diese Themenreihe haben. Und falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann wart ihr vermutlich eher selten in den letzten Wochen hier. Habt aber die Möglichkeit, die letzten Reden auch nachzuhören. Die Predigten sind auf unserer Homepage ja online abrufbar. Und das lohnt sich, die nachzuhören, denn es waren schon richtig gute Aspekte da drin enthalten, was Jesus denn damit meint, werdet wie die Kinder. Und Jesus hat nicht nur einmal darüber gesprochen, sondern auch mehrfach darüber gesprochen. So berichtet uns beispielsweise Markus davon in seinem Buch, dass Jesus bei der sogenannten Kindersegnung auch davon gesprochen hat. Da sagt er Folgendes: Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Nochmal. Ich sage euch, wer das Reich Gottes, oder man könnte auch sagen, das Reich der Himmel oder die Königsherrschaft Gottes, nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Es soll heute Morgen um etwas gehen, einen weiteren Aspekt, was es heißen könnte, das Reich Gottes wie ein Kind anzunehmen, ein Stück weit zu werden wie ein Kind, wie er es an anderer Stelle gesagt hat, nämlich um etwas Wunderschönes, etwas absolut Gesundes, etwas richtig Gutes, aber auch etwas sehr, sehr Zerbrechliches, etwas, was ganz schnell kaputt geht, nämlich um einen kindlichen Glauben, um einen einfachen Glauben, um ein Stück Naivität, um einen naiven Glauben. Und wenn ich das selber sage und vielleicht auch einigen anderen Leuten, die das jetzt gerade hören oder vielleicht auch, wo du das gerade als MP3 hörst, gehen vielleicht so innerlich so ein paar Alarmglocken an. Moment, naiv jetzt sein, alles einfach machen, so einfache Antworten, platte Antworten auf schwierige Fragen zu finden, das ist doch irgendwie, das kann doch nicht so dein Ernst sein, das kann doch nicht das Ziel sein, und das ist auch nicht mein Ziel. Einfache Antworten, platte Antworten zu finden, denn häufig finden wir gar keine Antworten, häufig finden wir nur schwierige Antworten. Das Leben ist kompliziert, das Leben ist nicht einfach und die Antworten, die wir manchmal finden, sind es auch nicht, sind auch kompliziert. Es ist wichtig, manchmal zu sehen, viele Meinungen einzuholen. Es ist manchmal wichtig, schlau zu sein, weise zu sein, nicht naiv zu sein an den falschen Stellen, sondern weise zu sein, schlau zu sein, viele Meinungen einzuholen. Denn vieles ist kompliziert und schwierig. Und doch gibt es in deinem Leben, in deinem Herzen einen Ort, wo es absolut richtig und gesund und gut ist, einen kindlichen Glauben zu haben. Einen ganz einfachen Glauben zu haben, einen naiven Glauben zu haben, Naivität zu haben. Philosophen haben so eine These aufgestellt, dass Menschen ihre Naivität nicht verlieren können, ihr Leben lang. Menschen sind immer naiv, bloß an unterschiedlichen Stellen. Der eine ist da naiv und der andere ist da naiv. Es gibt Leute, die sagen, die würden niemals in Frage stellen, wenn das in der Tagesschau oder in der FAZ gestanden hat, dann würden sie das nie in Zweifel ziehen, sondern sie glauben es blind. Oder andere sagen, Mann, Stephen Hawking oder Albert Einstein haben das gesagt, dann muss es stimmen, weil sie ihnen glauben, weil sie dann naiv sind. Und wir haben immer einen Teil in uns, der skeptisch ist, und wir haben immer Naivität in uns, dass wenn wir unser Leben nicht verlieren, aber es ist wichtig, an der richtigen Stelle naiv zu sein und nicht an der falschen Stelle naiv zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Ein kindlicher Glaube, ein einfacher Glaube. Darum soll es heute Morgen gehen. Und die Frage ist ja mal, was ist denn überhaupt Glaube? Eine Definition liefert uns die Bibel im Hebräerbrief. Das Glaube ist, dass wir überzeugt sind von Dingen, die wir noch gar nicht sehen, und eine Erwartung haben, dass Dinge passieren, auf die wir hoffen. Es gibt sicher noch andere Definitionen davon. Und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich an Gott glaube und dass ich ihm auf jeden Fall auch große Dinge zutraue, aber vor allem, wenn sie weit in der Zukunft liegen. Dann glaube ich an ihm, dass er einmal seine Herrschaft in Perfektion und für alle sichtbar sein wird und dass ich und die Leute, die da sonst noch mitmachen wollen, ewig bei ihm leben können und dass große Dinge da passieren werden und dass eine großartige Zukunft auf mich wartet. Da habe ich großen Glauben für. Aber wenn es um den Glauben geht für heute, da bin ich da manchmal nicht so groß. Mein Glaube für heute. Manchmal bin ich sogar eher fast sogar schon überrascht, wenn meine Gebete erhört werden, im Heute und hier und jetzt. Und ich möchte mal so eine ganz kleine Geschichte erzählen, die ist total banal, aber es ist um den Glauben heute im Alltag. Und unser Leben besteht nun mal größtenteils aus ganz, ganz vielen kleinen Dingen, aus vielen kleinen Entscheidungen, vielen Banalitäten. Bei Edeka gab es ein Bonuspunkte-Sammelprogramm. Wenn man viel eingekauft ist, bekam man Punkte und konnte die dann für Schleichplastiktiere eintauschen. Anne hatte einen Fuchs oder zwei Füchse besorgt und die dem Oskar mitgebracht, denn er hat die sich sehr gewünscht. Und Oskar hat sich total darüber gefreut. Unser jüngster Sohn, der war damals noch schon ein bisschen was her, viel, viel jünger. Und er war total begeistert und hat mit diesen Füchsen gespielt im Garten mit seiner Freundin Jule. Und die haben auch die Füchse so hochgeworfen und irgendwann war der Fuchs weg. Und Oskar hat das zu schaffen gemacht, denn irgendwie, das hat doch die Mama mitgebracht und jetzt war er weg und er hat ihn verbummelt. Und wir haben also zu viert nach dem Fuchs gesucht und haben ihn nicht gefunden. Und es ist auch schwierig zwischen dem Laub, weil der Fuchs auch die Farbe des Laubes hatte, diesen Fuchs wieder zu finden. Und so kam ich auf die Idee, okay, wir beten jetzt mal dafür. Und haben zu viert zusammengestellt und ich habe gesagt, ja, wir fragen jetzt mal Jesus, ob er uns nicht vielleicht helfen kann beim Suchen, dass wir den richtigen Gedanken haben, wo denn jetzt dieser Fuchs ist. Und wir beten kurz, dann haben wir eine Zeit der Stille und versuchen mal auf Gott zu hören, was er denn auch sagt. Ist ja auch wichtig. Muss ja auch die Antwort hören wollen. Und dann hatte ich den Gedanken, Anne, rüttel doch mal an den Busch. Und ob ihr es glaubt oder nicht, sie rüttelt an den Busch und der Fuchs fällt auf den Boden. Und die Kinder, ugh. Und ich äußerlich etwas mehr abgeklärt, aber innerlich auch, ugh. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das, und auch die Kinder, ja, dass das so funktioniert, das mache ich ja jetzt immer. Ja, dass, wenn man so die Sachen wiederfindet, das ist ja, und ich habe dann auch ein bisschen auf die Bremse getreten und auch nochmal erklärt, dass Jesus jetzt, dass das jetzt nicht das Hauptziel ist, dass er uns beim Suchen von verschwundenen Gegenständen helfen will. Nein, nicht. Und doch war ich irgendwie auch ein bisschen verblüfft. Glaube in dem Tag heute an diesem Tag, dass Gott etwas vorbereitet hat an Segen und Geschenken für dich und mich. Die Bibel sagt, dass Jesus ein totaler Menschenkenner war. Er konnte Leute gut einschätzen, er hatte Kenntnis, wie Menschen drauf sind, über ihre Stärken und ihre Schwächen. Und darüber hinaus bekam er immer mal wieder von seinem Vater im Himmel übernatürliche Informationen über Menschen, sodass er ja in den Situationen, in denen er war, in schwierigen und kniffligen und Situationen ziemlich souverän war, ziemlich vorbereitet war, ziemlich souverän da auftreten konnte. Er war nicht leicht zu verblüffen und zu überraschen. Aber es gibt auch Situationen, wo Jesus überrascht war, wo er ins Staunen geriet, wo Dinge passiert sind, mit denen er so nicht gerechnet hat. Zwei Situationen möchte ich euch gerne mal berichten. Situation Nummer eins, in Nazareth, der Ort, wo er groß geworden ist. Dort ist er im Gemeindehaus, hält einen Gottesdienst und ganz viele von den Leuten kannten ihn von klein auf, vielleicht auch wie du auch Jesus vielleicht schon von klein auf kennst. Und der Tag war irgendwie komisch. Irgendwie gab es ganz viele Diskussionen, wer denn Jesus ist und ob er sich nicht zu viel anmaßt und so weiter. Ich möchte jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, aber der Tag war irgendwie seltsam in Nazareth. Und so, dass Jesus am Ende, steht hier Folgendes. Er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Andere Übersetzungen sagen, er staunte über ihren Mangel an Glauben. Er war verblüfft, dass sie so wenig Glauben hatten. Zweite Situation, er ist in Kapernaum, da hat Jesus später gelebt. Und dort kommt ein feindlicher Soldat, ein General, beziehungsweise er kommt nicht selber, er schickt einen Boten und fängt so mittels dieses Boten ein Gespräch mit Jesus an und bittet Jesus, ihm zu helfen. Jesus hilft auch diesem Mann. Und am Ende dieses Gespräches steht dort in Kapernaum, Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Zwei Situationen, Jesus ist verblüfft, hat damit nicht gerechnet. Einmal ist er verblüfft, dass Leute so wenig Glauben haben. Und dann wiederum ist er total verblüfft, dass jemand so viel Glauben hat. Damit hat er nicht gerechnet. Jetzt ist so ein bisschen für mich die Frage, wie komme ich von Nazareth nach Kapernaum? Denn ich möchte eigentlich auch lieber jemand sein, der Jesus überrascht. Mit viel Vertrauen, mit viel Glauben. Wo Jesus eher sagt, Mann, Wolfgang, dass du mir so vertraust. Trotz allen Schwierigkeiten, trotz der kniffligen Situation, damit hätte ich ja nicht gerechnet. Ich möchte Jesus mehr in Staunen versetzen durch mein Vertrauen in ihn, durch meinen Glauben, als durch meinen Mangel an Glauben. Und weil es ja um kindlichen Glauben gehen soll, um einfachen Glauben, möchte ich auch gerne drei einfache Dinge sagen, wie ich glaube, wie das wieder entstehen kann, wie kindlicher Glaube. Und ich habe gerade schon gesagt, der wird so leicht zerstört. Und ich glaube, dass selbst viele Kinder gar nicht mehr so einen kindlichen Glauben erleben, weil das ganz schnell kaputt gehen kann. Und auch bei ganz vielen bei uns immer wieder kaputt gegangen ist oder Risse bekommen hat. Und trotzdem, wie kann das wieder passieren? Nummer eins, schau auf Jesus. Schau nicht so sehr auf, was macht die Kirche, was machen die anderen Christen? Guck nicht in erster Linie in den Spiegel und schau dich an. Schau nicht in erster Linie auf den Glauben an sich, so wie auf die Tankanzeige in deinem Auto und du siehst sozusagen, wie es immer weniger wird. Wir sind alle so ein bisschen in der Versuchung, immer wieder auf den Glauben an sich zu gucken. Dabei sagt die Bibel, lasst uns aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns ihn angucken. Denn unser Glaube besteht nicht so sehr darin, dass irgendwelche Dinge passieren. Der Glaube besteht nicht in erster Linie darin, dass wir an eine Sache glauben, sondern an eine Person glauben. Dass wir an eine Person glauben. Und wenn wir sie anschauen, dann lernen wir sie immer mehr kennen. Und dann können wir auch immer, haben wir immer mehr ein Gefühl dafür, was diese Person tun wird. Einem meiner Kinder, ich möchte jetzt nicht sagen, wer, ist einer meiner Söhne, so ein bisschen älter, habe ich gestern gebeten, den Biomüll rauszubringen. Nicht einmal, sondern zweimal zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und ich hatte die Erwartung, dass er es vergessen wird. Und es ist auch genauso passiert. Woher konnte ich das wissen? Woher hatte ich diese Vorahnung, dass er das vergessen wird? Weil ich ihn kenne. Weil ich weiß, dass das irgendwie jetzt nicht besonders hoch auf seiner Agenda ist, dass er noch viel anderes zu tun hat. Und ja, das war mir irgendwie klar. Wenn ich mit meiner Frau Anne, wenn wir Essen bestellen, beispielsweise Pizza, dann bestellt sie einen Salat und sagt dann, wenn die Pizza kommt, ach, aber ich esse noch ein bisschen bei dir mit, okay? Und ich bestelle auch dann direkt eine große. Woher weiß ich das? Warum habe ich diese Erwartungshaltung? Weil ich sie kenne. Und ich glaube, dass das bei Jesus auch so ist. Wir müssen Jesus angucken. Und Jesus anschauen passiert, wenn wir, das kann im Lobpreis passieren, Das können wir lernen, dass das im Lobpreis, das Jesus anzublicken. Wir können das beim Bibellesen, wir können das in der Stille, wir können das in Kleingruppen, in gemeinsamen Gebetszeiten, wir können das auf dem Segelschiff in Griechenland erleben, Jesus anzugucken. Und wenn wir ihn als Person angucken und auch in einem Gottesdienst, dann kann sich das drehen, dass wir nicht Informationen für unseren Kopf sammeln. Aha, das wusste ich noch nicht. Interessanter Gedanke, Unverlierbarkeit der Naivität, das kann ich mal irgendwo beim nächsten Kollegengespräch mal anbringen. Wusstest du eigentlich, dass der philosophische Grundsatz der Unverlierbarkeit der Naivität besteht? Und alle sagen, wow, also beeindruckend. Und das ist auch der Grund, warum ich das erzählt habe, damit ihr hinterher denkt, oh, der Wolfgang, was der alles weiß. Sondern, dass wir in dem Gottesdienst so Herzensinformationen sammeln, Beziehungsinformationen sammeln über Jesus. Schritt Nummer 2, geh den nächsten Schritt. Punkt Nummer 1 war, schau Jesus an. Punkt Nummer 2 ist, geh den nächsten Glaubensschritt. Die Bibel sagt, dass ein Glaube, ohne dass irgendwas in Taten passiert, tot ist. Und das ist so. Und das ist auch bei ganz, ganz vielen Dingen so. Wenn ich von etwas höre, dann vergesse ich das vieles davon wieder. Wenn ich etwas mitbekomme und sehe, dann erinnere ich mich viel mehr daran. Aber wenn ich selber etwas getan habe, dann verstehe ich es. Wenn mir jemand von einem Marathonlauf oder von einem Langstreckenlauf erzählt, dann bekomme ich etwas mit. Wenn ich bei einem Langstreckenlauf jemanden begleite oder da so mit als Zuschauer bin, dann habe ich viel mehr davon mitbekommen und ich erinnere mich viel mehr daran und habe eine Vorstellung, wie das wohl sein mag. Aber wenn ich selber mitlaufe, dann verstehe ich das. Und das ist bei allen Dingen so. Wenn ich irgendwie höre, wie jemand erzählt oder ich habe irgendwo ein Buch gelesen und jemand schrieb darüber, wie es wohl ist, wenn man sehr, sehr, sehr großzügig etwas gibt. Etwas abgibt von dem, was man hat, wo es schon fast so ein bisschen wehtut. Wenn man das liest, ist es das eine. Wenn man jemanden, einen guten Freund mitbekommt, der das lebt und macht und man merkt, was dort bei ihm im Leben passiert, ist es schon mal einen echten Schritt weiter. Aber wenn man es selber tut, wie sich das anfühlt, ist es etwas ganz anderes. Und ich glaube, dass es für jeden einen nächsten Schritt gibt. Und Glaube ist wie ein Muskel. Und ein Muskel wächst, wenn er beansprucht wird, bis an die Grenze, wo du bisher warst. Wenn du an diese Grenze gehst beim Training, dann wächst ein Muskel. Und diese Grenze, dieser Glaubensmuskel, diese Grenze ist bei jedem woanders. Und bei dem einen ist es vielleicht die Grenze zu sagen, hey, laut zu beten, boah, das ist eine totale Herausforderung für mich. Das ist irgendwie total komisch, ich fühle mich total unwohl. Und du hast bisher vielleicht immer gesagt, das ist nichts für mich. Aber vielleicht ist das ein nächster Schritt. Jawohl, ich mach das mal. Oder ein nächster Schritt, die Dinge, keine Ahnung, wo du weißt, dass sie irgendwie eigentlich längst mal getan werden sollten, den Brief zu schreiben, den du schon länger mal hättest schreiben sollen, an eine Person zu sagen oder das Gespräch zu suchen, vor dem du Angst hättest, zu sagen, ich tue das jetzt. Einen nächsten Schritt zu gehen. Denn es ist total wichtig, dass unser Glaube irgendwie praktisch wird, damit er wächst. Vor einigen Jahren, eine etwas ältere Geschichte, hatte ich den Eindruck, dass Gott will, dass ich eine Pause mache. Und es war sogar schon so, dass 2 Leute aus dieser Gemeinde auf mich zukamen und sagten, wir haben den Eindruck von Gott, dass du eine Pause machen solltest. Und ich selber hatte den Eindruck auch. Und dann hatte ich noch einen Übernachtungsgast, der prophetisch begabt war und der hat den ganzen Abend nur davon gesprochen, wie wichtig das ist, dass auch vollzeitliche Christen ab und zu mal eine Pause machen und mehr auf ihre Gesundheit achten und genügend schlafen. Und ich denke so, was komisch, dass das jetzt so sein Thema ist. Und dann ein paar Tage später habe ich bei Helena, ja, das ist schon viel, viel, viele, viele Jahre zurück, am Abend, abends beim Bett gesessen. Und sie ins Bett gebracht und ihr nochmal so erzählt, Helena, ich glaube, Gott möchte, dass ich mal eine Pause mache. Da hatte ich jetzt schon, der hat mich drauf angesprochen und der hatte noch so den Eindruck, ich soll das machen. Ich selber habe auch den Eindruck und dann hat der noch davon so viel erzählt. Und ich habe das so erzählt und so ganz alles versucht zu berücksichtigen und ganz schlau auch so differenziert zu betrachten. Und Helena guckte mich an und sagte, Papa, wenn Gott das sagt, dann musst du das aber auch tun. Papa, wenn Gott das sagt, dann musst du das auch tun. Und manchmal ist so ein Satz, da liegt so viel Weisheit drin. Manchmal ist es auch dran, einfach zu glauben, das Leben nicht kompliziert zu machen. Erst recht nicht den Glauben kompliziert zu machen und es zu tun. Schritt Nummer eins war, schau auf Jesus. Schritt Nummer zwei ist, geh den nächsten Schritt. Und das dritte ist, wiederhol das Ganze. Fangen wir da von vorne an. Schau Jesus an, geh den nächsten Schritt. Schau Jesus an und geh den nächsten Schritt. Wiederhol das Ganze. Und dann wünsche ich dir von Herzen, dass du das erlebst. Und ich glaube, dass das passieren kann. Und ich glaube, dass das heute geht und dass das heute auch ein Aufbruch sein kann, dass du werden kannst wie ein Kind, dass du das Reich Gottes wieder annimmst wie ein Kind und dass du erlebst, dass Jesus dich in seine Arme nimmt, dir die Hand auflegt und dich segnet, wie es in Markus 10, Vers 15 heißt. Amen.